Also, Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, sagte über die Milde oder das Benehmen beim Aufklären. Ja, das, darum geht es gerade. Wie sieht es aus mit dem Ton? Also hier höre ich ihn.
Also.
Okay. Er sagte, niemand gebietet das Gute und verbietet das Schlechte, außer jemand, der drei Eigenschaften besitzt. Milde in dem, was er gebietet. Milde in dem, was er verbietet. Also Milde. Das ist die erste Eigenschaft. Gerechtigkeit in dem, was er gebietet. Gerechtigkeit in dem, was er verbietet. Und drittens, Wissen über das, was er gebietet und Wissen über das, was er verbietet. Wie sieht es jetzt bei dir aus? Auf beiden Seiten? Ach so, okay. Das heißt also, diese drei Bedingungen müssen vorhanden sein, wenn du aufrufst zu Allah subhanahu wa ta'ala. Milde, Gerechtigkeit und Wissen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah ist milde und liebt die Milde in allen Angelegenheiten. Er gibt durch sie, was er nicht durch Härte gibt. Und er sagte, alaihi salatu wasallam, Milde ist in nichts, ohne dass sie es verschönert. Also mit anderen Worten. Also egal, was in ein ist, die Milde ist etwas, was immer alles verschönert. Wie sieht es jetzt aus? Okay. Ist Mono oder Stereo? Okay, gut. Daher wurde gesagt, lass dein Gebieten mit Güte erfolgen und dein Verbieten nicht mit Verwerflichem sein. Also das erste war Milde. Da gibt es noch viele weitere Belege, zum Beispiel, dass Allah Azza wa Jal Musa und Harun zu Frauen geschickt hat und er sagte ihnen, sagt ihm sanfte Worte. Ja, sagt ihm sanfte Worte. Das zweite, stufenweises Vorgehen. At-Tadarruj auf Arabisch. Das bedeutet also, dass man schaut, mit was fange ich an? Wann habe ich das Thema beendet? Und wann gehe ich zum nächsten Thema? Also man, wenn man erzieht, wenn man aufklärt, wenn man Da'wah macht, wenn man unterrichtet, immer wenn es eine Wissensvermittlung gibt, egal in welchem Bereich, ob Erziehung oder Bildung, kannst du nicht einfach drauf losreden, sondern du musst aufbauend erklären und erläutern. Und wer aber diese Phasen überspringt, der wird sein Ziel nicht erreichen. Wer zu hastig das Ziel erlangen will, wird es nie im Leben erreichen. Wer aber langsam, aber sicher zum Ziel läuft, der wird es erreichen. Also, dass wir stufenweise zu Allah aufrufen. Woher haben wir das? Von der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wenn wir uns anschauen, die Ayat in Mekka, da gab es noch keine Gebote. Erst in Medina kamen die Gebote. Und was zeigt das? Das zeigt, es gibt eine Phase der Erziehung. Zuerst, wie Aisha radiallahu anha sagte, sie sagte, wären die ersten Worte, also als Koran, als Offenbarung, trink kein Alkohol, dann hätten die Menschen gesagt, wir werden immer Alkohol trinken, also aus Trotz. Sondern die ersten Worte waren was? Ayat, in denen das Paradies und die Hölle erwähnt wurde. Sie meinte also Surun min al-Mufassal, Suren aus dem letzten Kapitel, Mufassal ist ab Qaf bis Surat al-Nas, und sie meinte unter anderem Surat al-Muddathir, da geht es ja auch über Yawm al-Qiyamah. So, das heißt also, Aisha radiallahu anha sagte, wenn zuallererst offenbart werden würde, Alkohol ist verboten, in einer Gesellschaft, in der Alkohol sehr verbreitet war, dann hätten die Menschen aus Trotz gesagt, nein, machen wir nicht. Also wir halten uns nicht an dieses Verbot. Bedeutet das, dass ich heute sage, Alkohol ist erlaubt? Nein. Allah Azza wa Jalla sagt, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch eure Religion vervollständigt. Aber das bedeutet, wenn jemand eine Sünde begeht, mehrere Sünden begeht, dann gebe ich ihm nicht den ganzen Katalog, guck mal, die 300 Sünden, die du begehst, bitte aufhören, sondern ich schaue mir erst einmal, warum sündigt er? Schwäche im Iman? Hängt er zu sehr an Dunya? Denkt er, der wird nicht sterben? Ich schaue mir, wo, was ist die Krankheit? Und dann erkläre ich ihm erst einmal, guck mal, das Leben hat ein Ende. Schau dir an, dieser Sportler ist gestorben, guck mal, der, ja, war doch letztens, ne, Fußballer im Autounfall, oder nicht? Mit seinem Bruder, oder nicht? Und so weiter, möge Allah uns bewahren. Das bedeutet, ich mache diese Wiederbelebungsmaßnahme. Erst einmal Iman wiederbeleben. Wenn er mich fragen würde, ist Alkohol verboten? Ja. Aber er hat mich noch nicht gefragt. Also erinnere ich ihn erst einmal an Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, das heißt ja, du befürwortest. Ich habe ihm nicht gesagt, er soll Alkohol trinken. Ich rede mit ihm, guck mal, das Leben hat ein Ende. Ich rede erst einmal über Allah. Dann sage ich ihm, und deswegen, guck mal, müssen wir Gutes tun. Ja, und man weiß nie, wie man stirbt. Stell dir mal vor, du würdest sterben mit dem Glas Alkohol in der Hand. Aber wenn ich zu ihm kommen würde, und ich weiß, er hat eine Imanschwäche, du, wird er von mir was nehmen? Der wird sich sagen, noch so einer, der denkt, der wäre besser als ich. Und dann geht er weiter. Das heißt also, öffne erst die Tore des Herzens. Noch einmal, das heißt nicht, dass du ihm sagst, okay, guck mal, du bist noch nicht so weit, trink Alkohol. Trink erst einmal. Nein, du sollst nicht zur Sünde aufrufen. Deswegen sage ich auch immer, zum Beispiel bei Schwestern, sie sehen jetzt eine, die trägt keinen Hijab. Oder, ich meine, sie trägt keinen richtigen Hijab. Ja? Nur Kopftuch, das war's. Dann gibt's Leute, auch Brüder leider, die gehen dann zu dieser Dame und sagen, zieh doch aus bitte diesen Hijab, das ist doch kein Hijab. Zieh doch auch aus dieses Kopftuch. Du kannst doch nicht jemanden zur Sünde führen. Sag dieser Schwester, guck mal, du hast schon mal einen Schritt gemacht, barakallahu fik, die Haare sind bedeckt, alhamdulillah, ja, mashallah, das ist ein super Schritt. Aber, guck mal, Hijab ist nicht nur Haare, sondern Hijab ist der Körper, der muss bedeckt werden und so weiter und so fort. Das heißt also, du sollst nicht die Leute zur Sünde aufrufen. Aber du sollst verstehen, wenn jemand noch nicht so weit ist, was für ein Medikament gebe ich ihm? In welcher Phase der Da'wa ist er gerade? So kommen wir, die Gelehrten haben drei oder folgende Stufen der Da'wa erwähnt. Erst einmal Aufklärung. Das heißt also, einfach mal sagen, guck mal, das und das ist Haram, das und das ist eine Pflicht, je nachdem, ob er eine Pflicht unterlässt oder ein Verbot begeht. Die zweite Stufe ist die Ermahnung. Also du redest mit einem, sagst, guck mal, das dürfen wir nicht. Im Islam dürfen wir sowas nicht. Oder im Islam müssen wir das und das tun. Zuerst. Ist diese Phase fertig? Und diese Phase könnte auch ein bisschen länger dauern. Was ist, wenn er Scheinargumente hat? Er denkt, es ist nicht verboten, obwohl es verboten ist. Und manchmal kommen Leute und sagen, ich habe es ihm erklärt. Sekunde mal, du hast ihm es gesagt. Nee, ich habe mit ihm geredet. Ist ja gut, aber hast du seine Scheinargumente widerlegt? Weißt du überhaupt, was in seinem Kopf ist? Vielleicht hört er von anderen, nee, guck mal, das darfst du, zum Beispiel Zins, Kredit aufnehmen. Jetzt gibt's Leute, die sagen, es ist erlaubt. Aus irgendeinem Grund. Jetzt kommst du und sagst ihm, guck mal, Habibi, Allah barik fik, das ist Haram. Zins ist eine gewaltige Sünde. Allah Azza wa Jalla hat gesagt, ich erkläre ihm den Krieg. Ja, nee, willst du in den Krieg ziehen? Gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Der sagt, ja, Jazakallahu khairan, alles klar. So, jetzt ist er gegangen. Hast du jetzt alles erledigt? Nein, weil er hat was im Hinterkopf. Ja, das ist eine Meinung. Das ist deine, das ist eine Meinung. Es gibt noch andere. Also musst du herausfinden, warum hast du überhaupt diesen Kredit aufgenommen? Ja, ich habe einen Imam gefragt, der hat gesagt, es ist erlaubt. Okay, warum sagt er, es ist erlaubt? Und so weiter und so fort. Das heißt also, du musst schon ihn etwas begleiten in dieser Sache. Also das eine war Aufklärung. Zweite Ermahnung, wenn du weißt, der hat es verstanden. Er hat es verstanden. Gibt es keine Argumente? Nein. Es geht jetzt nicht um Missverständnis. Er hat es verstanden, es gibt kein Missverständnis, Iman ist schwach. Das ist der Grund. Jetzt kommen wir und sagen, guck mal, das wird aber gefährlich jetzt. Es gibt Jahannam. Ich vergesse. Das heißt, ich fange nicht gleich an mit dieser Sache, dass ich die Drohung, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat im Koran, damit beginne. Allah Azza wa Jal, Surat al-Fatiha, mit was hat er begonnen? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Erst einmal was? Iman spritze. In dem Sinne, er erinnert dich an seine Gaben. Was heißt Rabb al-Alamin, Herr der Welten? Also derjenige, der uns erzogen hat durch die Gaben. Er gibt uns Sehen, Hören und so weiter und so fort. Und deswegen sagen die Ulama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diese Aya deutet auf was? Auf die Liebe zu Allah hin. Warum? Allah Azza wa Jal erinnert dich an seine Gabe. Ar-Rahman Ar-Rahim. Hoffnung. Maliki Yawmiddin. Furcht. Wann kam die Furcht? In der dritten Aya. Allah Azza wa Jal hat nicht angefangen. Maliki Yawmiddin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Sondern erst einmal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Die Menschen sollen erst mal kennenlernen, wer ist Allah? Warum soll ich Allah anbeten? Was hat Allah getan? Zweitens, erst einmal Hoffnung geben. Guck mal, egal was du getan hast. Das Tor der Reue ist immer offen. Er will es immer noch nicht verstehen. Guck mal, es gibt ein Gericht, Yawm al-Qiyamah. Und Yawm al-Qiyamah wird gewogen. Und zwar das kleinste Teilchen wird gewogen. Mithqala dharra. Also das ist die Reihenfolge, die Allah Jalla wa Ala uns gegeben hat in Surat al-Fatiha. Und diese Reihenfolge ist die Reihenfolge der Da'wa. Erst einmal Allah lieben lassen. Also diese Person soll Allah lieben. Okay, ich liebe Allah, aber ich habe so viele Sünden. Hoffnung. Reicht immer noch nicht, er ist in der Sünde drin. Warnung. Das heißt, diese Phasen müssen wir beachten. Allah Azza wa Jal sagt zu seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam und ermahne, gewiss die Ermahnung nützt den Gläubigen. Und diese Ermahnung natürlich sollte im Verborgenen sein und nicht öffentlich. Ja, man sagt, wer öffentlich ermahnt, der stellt bloß. Also auf Arabisch sagt man al-nasihatu fil mala'i, also in der Öffentlichkeit, fadiha. Also Bloßstellung. Deswegen nicht vor allen Leuten ermahnen, ey, so macht man das nicht. Oder du musst das. Geh zu ihm hin. Achi, so und so und so und so. Wenn die anderen Aspekte bereits erfüllt sind, was haben wir gesagt? Bist du der Geeignete? Viele fühlen sich sofort angesprochen. Ich muss da mal, Sekunde mal. Bist du der Einzige auf dieser Welt oder gibt es noch ein paar Milliarden Menschen auf dieser Welt? Also bist du der Geeignete oder nicht? Gibt es jemanden, der vielleicht mehr Ansehen bei dieser Person, die was Falsches gemacht hat, gerade anwesend ist? Ja, aber der hat nicht geredet. Ja, vielleicht ist er gerade in der Behandlung und er hat gerade seine Medikamente bekommen, Iman-Medikamente, und jetzt ist erstmal gut. Da brauchst du jetzt nicht dazwischen zu funken. Also die Leute, die voreilig etwas verkünden wollen oder aufklären wollen, machen dann vieles kaputt. Der Arme redet mit dem schon seit einem Jahr, jetzt kommt der eine und zack, haut er irgendwas raus, so, das war's, wir sehen den nie wieder in der Moschee. Ja, soll ich den Sünden lassen? Junge, haben wir gesagt, die Sünde ist halal. Darum geht's doch gar nicht. Wir haben gesagt, wie weit ist er in der Behandlung seines Glaubens, in der Festigung seines Glaubens? Und der beste Mensch, Allahumma salli wa sallim ala Nabiyyina Muhammad, mit den besten Menschen, radiyallahu anhum, die Sahaba, wann bekamen sie die Gebote? Nach einer Woche? Oder nach 13 Jahren? Ja, soll es heißen, der soll 13 Jahre sündigen? Nein, aber es bedeutet, man braucht Zeit. Allah sagt, كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Ihr wart genauso vorher, also ungläubig. Einige Sahabe waren ja vorher keine Gläubige und dann haben sie den Islam angenommen. So ermahnt Allah die Sahabe und sagt ihnen, guckt mal, diese, die brauchen auch ihre Zeit, so wie ihr eure Zeit gebraucht habt in der Erziehung. Die dritte Stufe nun ist etwas härtere Worte. Es geht jetzt nicht ums Beleidigen, aber etwas härtere Worte. Und das macht derjenige, der das machen kann. Also was soll das heißen? Du weißt, wenn ich dem jetzt ein härteres Medikament gebe, wird er nicht wegrennen. Wenn jemand ist verletzt und jetzt kommt jemand und du weißt nicht, wer das ist, der sagt, ja, guck mal, ich muss hier drücken, es tut weh. Du wirst wegrennen. Ja, Junge, wer bist du? Er weiß nicht, wer bist du? Hast du, wenn du sagst, guck mal, ich bin Professor, Doktor, ich bin Chirurg. Ah, okay, dann mach, drück. Es hat doch gerade weh getan, oder nicht? Ja, aber du bist Arzt. Du darfst gerne, brich mir, wenn es sein muss, und dann fliegst du und. Was ist der Unterschied? Vorher wusste er nicht, wer das ist. Vorher hat er ihm nicht vertraut. Oder von mir aus, er weiß, er ist ein Arzt. Allgemein, der hat mal gehört, okay, das ist ein Arzt. Bist du Orthopäde? Er weiß nicht, was für ein Arzt. Das heißt, je mehr Infos ich habe über diese Person, die mich behandeln will, umso mehr vertraue ich dieser Person. Also wer bist du bezüglich dieser Person? Du bist einer, Assalamu alaikum, Bruder, so geht das nicht. Wer bist du? Was haben wir denn letztes Mal gesagt? Wir haben gesagt, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, warum wurde er Prophet erst mit 40? Ja, okay, die Verstand und so, Höhepunkt der geistigen Fähigkeit, aber auch, damit er erstmal Vertrauen aufbaut. Kannst du einen Tick heller machen, Barakallahu fik, es wird ein bisschen dunkler. Also, dass er Vertrauen aufbaut. Und genauso ist es bei dir. Wenn du jetzt härtere Worte benutzen möchtest, etwas direkter sein, darum geht's jetzt. Shukran. Dann erstmal die Frage, bist du der Geeignete dafür? Oder macht das lieber sein Vater, größerer Bruder, Onkel, Imam der Moschee und so weiter und so fort? Dawa ist Wissenschaft. Allah sagt, so wende dich von ihnen ab, ermahne sie und sag ihnen eindringliche Worte. Also schwerwiegende, deutliche Worte. Das ist eine spätere Stufe. Dann haben wir die Drohung und Abschreckung. Bedeutet was? Dass wir dann zum Punkt kommen, dass wir sagen, guck mal, wenn du so weitermachst, verlasse ich dich. Natürlich, wenn du jetzt jemand bist, der auch andere Sanktionen, du bist zum Beispiel Vater. So, jetzt gibt es aber Hausarrest zum Beispiel. Oder Allahu Akbar, der darf jetzt doch nicht Playstation spielen. Es gibt Sanktionen jetzt. Je nachdem, welche Situation du bist. So, nein, ich bin nicht sein Vater, ich bin nur sein Freund. Okay, guck mal, ich tut mir leid. Geht jetzt nicht mehr. Warum? Ich habe mit dir geredet, ich habe dich aufgeklärt und so weiter. Also ich habe alle Phasen, bin ich durchgegangen. Du willst nicht? Jetzt machen wir was? Bestrafen. Nicht zusammenschlagen, sondern bestrafen, je nachdem, wer du bist und welche Beziehung ihr habt, dass du sagst, okay, Ich werde mich zurückziehen. Ich werde dich meiden. Das ist eine der Formen, wie man das macht. Und deswegen, also das ist die Drohung, bevor du ihn meidest. Diese Stufe ist die Drohung. Guck mal, wenn du so weitermachst, kann ich nicht mehr mit dir zusammen, was weiß ich, verreisen, in die Stadt gehen. Jedes Mal, wenn wir in die Stadt gehen, sagst du mir, guck mal hier, guck mal da, zu den Sünden. Ich habe dir gesagt, guck mal, wir werden sterben. Diese Augen, hast du die bei Rewe gekauft und Kaufland? Oder hast du die von Allah bekommen? Also, dann bitte, ich habe alles versucht. Und nix da, jedes Mal, tut mir leid, kommst du mit heute? Nein, ich komme nicht mit. Ja, aber warum denn? Ich habe dir immer gesagt, wenn ich mit dir in die Stadt gehe, ich will nicht, dass du jedes Mal sagst, guck mal hier, guck mal da. Du willst nicht hören. Ich komme nicht mehr, das war's. Das ist was? Die Drohung. Die nächste Stufe, einige, da reicht schon. Na, okay, tut mir leid. Guck mal, es tut mir leid, ich wusste jetzt nicht, dass du wirklich so weit gehen würdest. Ich mach's nicht mehr. Okay, dann geht's ja weiter. Wenn er aber sagt, okay, dann bleib halt. Okay, salam alaikum. Er ist nicht einsichtig. Jetzt kommen wir zur Stufe der Meidung. Einige springen sofort zu diesem Punkt. Ich habe dir einmal was gesagt. Nein, salam alaikum, ich rede nicht, nie wieder mit dir. Nie wieder. Ich sage dir nicht mal, wa alaikum assalam. Junge, wo sind die anderen Schritte? Aufklären. Vielleicht habe ich es ja missverstanden. Nein, du hast es nicht missverstanden. Ich weiß es. Hast du mit mir geredet, dass du weißt, dass ich keine Scheinargumente habe? Und noch einmal, das Allerschlimmste ist ja, wenn dieses Meiden bezüglich von Themen sind, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt. Das sind dann die Fanatiker. Du musst eine Kopie von mir werden. Ansonsten will ich nichts mit dir zu tun haben. Was ist denn das? Also selbst die Sahaba, radiallahu anhum, hatten verschiedene Ansichten. Es geht um was? Um Meinungsverschiedenheiten. Es geht nicht um Haram und Halal, wo alles, es gibt einen Konsens. Nein, nein, es geht jetzt über die Fanatiker oder um die Fanatiker, die in Dingen, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt, fanatisch sind. Ich hatte ja letztens ein Beispiel gegeben mit zum Beispiel der I'tikaf. Ja, da gab es Leute, die haben die Menschen daran gehindert, I'tikaf zu machen, weil sie der Ansicht sind, I'tikaf macht man nur entweder in Mekka, Medina oder Al-Quds. Ja, okay, sehr schön, das ist dein Gelehrter, der sagt das. Andere Gelehrte sagen, jede Moschee auf dieser Welt kannst du I'tikaf machen. Einmal auch gab es einen Bruder und er kam und dann bin ich aufgestanden, hat mich runtergedrückt, steh nicht auf. Habibi, du bist der Ansicht, man darf nicht aufstehen. Okay, sehr schön. Ich folge den Gelehrten, wie zum Beispiel Ibn Uthaymin, der sagt, du darfst aufstehen. Du darfst es nicht verlangen. Wenn ich reinkomme, so, aufstehen bitte alle Mann. Wer bist du? Also wer bin ich, damit ihr alle aufsteht? Aber nee, ich habe es nicht verlangt. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte einmal zu den Sahaba, Qumu ila sayyidikum. Steht auf für euren Anführer. Und der andere Hadith, in dem das Aufstehen getadelt wird, bedeutet was, wenn wir beide Hadithe jetzt in Einklang bringen. Auf der einen Seite sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man soll nicht aufstehen. In dem anderen Hadith sagt er, steht auf. Ja, was, wie kriegen wir das jetzt zusammen? Ganz einfach. Du darfst es nicht verlangen, aber andere dürfen gerne für dich aufstehen. Aus Respekt. So, auf jeden Fall, er hat, also das war jetzt nicht nur, nee, richtig nach unten gedrückt. Ja, subhanallah. Oder kennt ihr auch die Brüder, barakallahu fihim, die beim Händeschütteln dann, du sagst, salam alaikum, danach Termin beim Orthopäden. Oder nee, das gibt's wirklich. Ja, achi, die Sünden fallen nicht runter, je mehr du drückst. Habt ihr noch nie solche Brüder gehabt? Ach, manchmal sage ich, la ilaha illallah, ist da noch alles dran? Subhanallah al-Azim. Also manche, ja, übertreiben es. Und deswegen frag doch einen Scheich. Scheich, macht man sowas? Und deswegen braucht man auch einen Scheich. Wenn du einen Scheich so begrüßt, ach, bitte, mach meine Hand nicht kaputt. So geht das nicht. Ja? Der erzieht dich. Aber wenn du keinen Scheich hast, dann drückst du jedem die Hand und am Ende gibt's keine Termine mehr beim Orthopäden. Also, Ibn Mas'ud radiallahu an sagte, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, das erste, wodurch der Verfall bei den Kindern Israels eintrat, war, dass ein Mann einen anderen traf und sagte, O du, fürchte Allah und lass das, was du tust, es ist dir nicht erlaubt. Dann traf er ihn am nächsten Tag wieder. Er war noch immer in seinem Zustand, also im Schlechten, die Sünde, und dennoch aß er mit ihm, trank mit ihm und saß mit ihm zusammen. Als sie das taten, ließ Allah ihre Herzen einander gleichen und dann sagte er, verflucht, also die Ayah, verflucht sind diejenigen von den Kindern Israels, die ungläubig wurden. Dieser Hadith besagt nun was? Es gab Leute, also bei den Kindern Israels, die haben gesündigt. Und jetzt gab es Leute, die haben keine Sünde begangen. Aber sie haben die Sünder ermahnt. Nach der Ermahnung haben die Leute die Sünde nicht unterlassen. Und die Guten haben dann weitergelebt mit denen. Die essen mit denen, trinken mit denen, sitzen mit denen. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala die Herzen der Guten nicht mehr beschützt vor der Versuchung. Daraus folgt was? Du darfst nicht mit jemandem sitzen, der nicht sich verbessern will. Nicht der sündigt. Noch einmal, das müssen wir schön unterscheiden. Deswegen, barakallahu fikum, wir dürfen nicht einfach Hadithe nehmen. Ah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, und du machst diese, ich esse nie wieder was von dir. So funktioniert das nicht. Sondern gehen wir zu den Gelehrten. Was sagt Ibn Baz, rahimahullah? Er sagt über das Thema Hajr. Hajr ist meiden. Wann sollen wir meiden? Er sagt, daraus wird ersichtlich, dass beim Thema Meidung eine Unterscheidung notwendig ist. Zusammenfassend gilt, die richtigere und vorzuziehende Ansicht ist es, auf das islamische Wohl, also Nutzen-Schaden-Vergleich, Maslaha, Shar'iyya auf Arabisch, in diesem Zusammenhang zu achten. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hört euch das an. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat manche Menschen gemieden und andere nicht. Je nachdem, was dem islamischen Interesse dient. Also, was heißt islamisches Interesse? Also je nachdem, was der Weisheit entsprechend ist. Jemand, der will sich nicht behandeln lassen. Okay, meiden, tschüss. Jemand, der will sich behandeln lassen, ist gerade in Therapie, Iman-Therapie, ist jetzt aber trotzdem nochmal umgefallen. An der gleichen Stelle. Lässt du den jetzt? Wenn du jemand bist, du bist Therapeut und jetzt zum Beispiel irgend so ein Süchtiger, Allahu a'lam, was es ist. Ja? Du bist jetzt der Psychologe, ja, der Therapeut, der ist spielsüchtig, egal was für eine Sucht, möge Allah uns bewahren. Wenn jetzt dein Patient nochmal kommt, ja, du hast angefangen mit der Therapie, und jetzt macht er nochmal die gleiche Sache. Wirst du denn sagen, ich will dich nicht mehr sehen hier, ja? Oder wirst du sagen, okay, das packen wir schon. Das packen wir schon. Das gehört dazu. Das wissen wir aus Erfahrung. Leute werden rückfällig. Keine Angst, wir machen weiter. Und so ist es auch in der Dauer. Auch in der Erziehung. Ob das die Erziehung der Kinder ist, ob das die Aufklärung ist, ob das, egal was es ist. Du hast mit Menschen zu tun. Das sind doch keine Roboter. Das war's. Einfach nur ein Neustart und dann war's das Problem gelöst. Nein, das sind Menschen. Die können nochmal den Fehler begehen. Sie dürfen ihn nicht begehen, aber subhanallah, er wird schwach. Jetzt kommt's, also die Belege. Er sagt, so hat er Ka'b ibn Malik und seine beiden Gefährten, radiallahu anhum, 50 Nächte lang gemieden, weil sie ohne Entschuldigung der Schlacht von Tabuk ferngeblieben waren, bis sie Reue zeigten. Woraufhin Allah ihre Reue annahm. Also, Beispiel Nummer 1, Ka'b ibn Malik radiallahu an. Es gab die Schlacht von Tabuk, ganz kurz, und der Nabi sallallahu alaihi wasallam ist hinausgezogen. Aber, und wie die Sahaba sagt, in Medina ist nur noch ein Heuchler geblieben. Also außer Heuchler sind alle raus. So, jetzt gab es aber drei Sahaba, edle Sahaba, die sogar unter ihnen Ghazwat Badr miterlebt haben. Also das ist also die erste Schlacht überhaupt, die erste große Schlacht. Das zeigt, wie gottesfürchtig sie waren. Aber sie waren nicht dabei. So einer von denen war Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik beschäftigte sich, der sagte sich, okay, morgen bereite ich mich vor, morgen bereite ich mich vor. Und zack, war der Prophet weg. Alayhi salatu wassalam. Also ist er nicht mehr nachgekommen. Nach dem Krieg hat Nabi sallallahu alaihi wasallam die Menschen empfangen, die nicht dabei waren. Und man sagt, um die 80 Heuchler gab es. Die wurden da deutlich. Auf jeden Fall. Und jeder hat irgendeine Ausrede erwähnt. Ja, Rasulullah, das war das und das. Hat er gesagt, okay, ja, ja. Dann kam Ka'b ibn Malik und hat gesagt, ja, Rasulullah, ich habe keine Entschuldigung. Ich habe keine Entschuldigung. Da sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, was diesen angeht, der hat die Wahrheit gesprochen. Also An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wusste ganz genau, die anderen, die haben einfach nur faule Ausreden erwähnt. Der hier, der sagt die Wahrheit. Er hatte keine Ausrede. So, was war jetzt? Erstes Urteil, kein Mensch redet mit ihm. Und mit den anderen beiden. Es waren drei. Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, sagte, ich bin zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen, in die Moschee. Ich sage, Salamu alaikum. Keine Antwort. Er sagte, dann habe ich nochmal gesagt und auf die Lippen des Propheten geschaut. Vielleicht hat er ja mit den Lippen gesagt, dann immerhin. Ich soll es nicht hören, aber er hat gesagt. Und ich gucke, Salamu alaikum. Lippen bewegen sich nicht. Das heißt, der erwidert gar nicht den Gruß. Dann hieß es, die Frauen sollen sich entfernen. Also nicht scheiden, aber wegbleiben. Wann wird jemand von seiner Frau getrennt, wenn er kein Muslim mehr ist? Oder nicht? Wenn er den Islam verlässt? Das ging 50 Tage so. Bis dann Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt hat, sie haben bereut. So, das war eine Meidung. Er redet nicht mit ihm, grüßt ihn nicht, setzt sich nicht hin mit ihm, nichts. Warum hat er das getan? Weil er wusste, das wirkt. Al-Hajru, das Meiden, ist ein Medikament, eine Therapie, die machen wir, wenn es wirkt. Wenn wir davon ausgehen, diese Person, wenn ich mit dieser Person nicht mehr rede, der macht sich schon Gedanken. Der wird reumütig werden. Der kommt wieder zu sich. Dann sollst du diese Behandlung ausprobieren. Ibn Baz, rahimahullah, sagt weiter, aber Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Führer der Heuchler, Anführer der Heuchler, nicht ein Sahabi, Anführer der Heuchler und eine Gruppe, die des Heuchelns verdächtigt wurden, hat er hier steht jetzt scharia-rechtlichen Gründen, also aus islamischen Gründen nicht gemieden. Was für ein Grund? Er wollte sie gewinnen zum Islam. Wenn er jetzt diesen Heuchler, wenn er gar nicht mehr mit dem redet, ja, dann hört er ja gar nichts mehr vom Islam. Seht ihr also, diese Therapie, meiden, mache ich nicht einfach so bei jedem. Nur weil der jetzt einen Fehler getan hat, so, das war's jetzt, nie wieder mit. Kommt drauf an. Was ist besser? Also was ist wirkungsvoller? Dass ich ihn weiterhin begleite und er zumindest mal von mir was hört? Weil es kann ja sein, wenn du ihm sagst, guck mal, ich will dich nie wieder sehen. Ja, endlich, die Nervensäge ist weg. Jetzt kann ich endlich sünden, ohne dass jedes Mal sagt er mir das. Nein, nein. Ist das etwas Nützliches? Zumindest bist du derjenige, der ihm mal ein schönes Wort sagt, also ein gutes Wort, also der ihn ermahnt. Ein Beispiel, damit wir ein bisschen konkreter werden. Einige Brüder sagen, oder auch einige Schwestern, aber meistens bei Brüdern, weil wenn es zur Scheidung kommt, gehen ja die Kinder meistens zu den Müttern. So, die Mutter ist entweder keine Muslimin oder nicht so praktizierend. Ihr habt Kinder. So, und jetzt soll ich mich trennen von ihr oder soll ich mich nicht trennen von ihr? Jetzt gibt's Kinder. Hier sagen wir, wenn du sie jetzt meidest, also dich trennst, dann siehst du deine Kinder nie wieder. Und wenn, dann einmal mit Ach und Krach, mit jedes Mal einem Gerichtsbeschluss, dass du deine Kinder wieder sehen darfst. Weil sie wird alles tun, damit du deine Kinder nicht mehr siehst. Dann sagen wir, hab Geduld. Aber sie sündigt doch. Guck mal. Hat das einen Einfluss auf dich? Deine Religion wird weniger? Nein, nein, Alhamdulillah, ich gehe immer zur Moschee, ich lese meinen Koran, Alhamdulillah, alles klar, dann hab Geduld. Warum? Wegen deinen Kindern. Zumindest ist ein Vater jeden Tag da, der sagt, Assalamu alaikum, meine lieben Kinder. Der sagt, guck mal, wir Muslime essen mit rechts. Der sagt, guck mal, sag mal, Qul huwallahu ahad, vor dem Schlafen gehen. Anstatt, dass sie ohne einen Elternteil leben, der sie aufklärt über Allah tabaraka wa ta'ala. Also das gilt wann? Wenn natürlich man nicht selbst zugrunde geht, man würde in den Sünden fallen, weil da gilt, rette sich wer kann. Kann ich die Leute ins Paradies führen, dabei komme ich, möge Allah uns bewahren, in die Hölle. Aber wenn wir sagen, nee, Alhamdulillah, so schlimm ist jetzt nicht, sie wird mich jetzt nicht daran hindern zu beten oder in die Moschee zu gehen, oder irgendwas, aber subhanallah, sie selbst für sich. Also es gibt zum Beispiel ein paar Brüder, deren Frauen haben kein Hijab. Möge Allah sie recht leiten. Okay, da sagen wir, okay, hast du ihr gesagt, sie soll Hijab tragen? Ja. Ja, ich habe Angst, dass ich der Youth bin. Achi, der Youth ist jemand, der damit zufrieden ist. Der damit zufrieden ist, dass seine Frau sich nicht bedeckt. Aber du bist nicht damit zufrieden. Und du hast ihr gesagt, bitte, ich möchte, dass du dich bedeckst. Nicht ich, Allah will das. Wir sind Muslim. Aber subhanallah, sie macht's nicht. So, ihr habt jetzt Kinder. Du, alhamdulillah, du liest weiter dein Koran, du bist praktizierend und so weiter. Hat keinen Einfluss auf dich. Dann sagen wir, hab Geduld. Hab Geduld. Wegen was? Wegen deinen Kindern. Also, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, warum redet er mit diesem Heuchler? Und An-Nabi sallallahu alaihi wasallam weiß ganz genau, dass es ein Heuchler ist. Trotzdem hat er versucht, diese Herzen zu gewinnen. Wenn er sagen würde, ich rede nie wieder mit denen, ja, dann wäre das letzte Tor geschlossen, dass sie überhaupt was aufnehmen. Ibn Baz sagt weiter. Ein Gläubiger achtet daher auf das, was am nützlichsten ist. Und was nicht im Widerspruch zu den Verpflichtungen steht, genau, er muss das allgemeine Wohl in dieser Frage berücksichtigen. Wenn das islamische Wohl es verlangt, jemanden zu meiden, soll er ihn meiden. Wenn es aber dem Wohl mehr dient, weiterhin zur Religion einzuladen und ihn nicht zu meiden, soll er das tun im Einklang mit dem Vorgehen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Kommen wir zu Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah. Er wurde gefragt, was ist das Kriterium für das Meiden eines Sünders, dessen Sünde nicht offensichtbar ist, wenn im Meiden ein Nutzen liegt? Das war jetzt die Frage. Jetzt kommt die Antwort des Sheikhs rahimahullah. Das Kriterium ist, wenn im Meiden eines Sünders ein Nutzen liegt, so dass der Sünder von seiner Sünde ablässt, dann soll man ihn meiden. Ist es also jetzt klar, also wann man meidet? Als Therapie. Er achtet dich. Wenn du ihm sagst, guck mal, tut mir leid, ich kann nicht mehr mit dir bleiben. Ist es für den ein Weltuntergang? Wie? Das ist manchmal Vater-Sohn-Beziehung. Also der Vater, du bist der Vater, Sohn, achtet dich, respektiert. Da kannst du mal sagen, sprich nicht mit mir. Aber jetzt Freunde, wenn du dem sagst, sprich nicht mit dir, sagt er dir, Junge, ich habe 5 Millionen Freunde, okay? Und jetzt? Aber diese 5 Millionen Freunde, keiner von denen ruft ihn auf zu Allah. Keiner von denen sagt ihm immer zu, es gibt ein Leben nach dem Tod. Aber hier noch einmal, weiter mit ihm bleiben, vorausgesetzt, du gehst nicht zugrunde. Noch einmal, zuerst rette sich, wer kann. Kann ich noch jemand mitretten, ziehe ich ihn mit. Ist ja genauso wie, wenn man im Meer ist. Du kannst ja nicht sagen, ich rette den, aber er trinke selbst. Gut, barakallahu fik, mashallah, diese Opferbereitschaft. Aber ich meine, normalerweise, ja, sorgt man, jede Fluggesellschaft, kennt ihr ja, sagt man was, zuerst sitzt du die Maske auf und dann, oder nicht? Weil wenn du tot bist, kannst du auch keinen die Maske aufsetzen. Ja, nee, rette dich und dann rette noch andere. Aber wenn du weißt, nee, also diese Clique, die, also, jetzt bete ich sowieso nicht mehr pünktlich. Und ich gucke immer mehr hin und her. Ja, dann Assalamu alaikum, Jungs. Ja, wir sehen uns, wenn wir Tauba gemacht haben. Aber wenn du weißt, nee, Alhamdulillah, wir haben gar nicht diese Probleme. Wir gehen jetzt nicht in die Stadt und gucken Haram und so weiter und so fort, sondern Subhanallah, wir spielen Fußball zusammen. Oder ist ja egal, was für eine. Aber sie, der eine betet nicht von denen. Aber du betest noch weit. Ja, ja, natürlich. Alhamdulillah, der respektiert das. Ich sage dem Bruder, oder eben, wenn es ein aus, egal was im Land ist, Muslim oder nicht, Al-Muhim, wenn du betest, respektiert er das. Und du betest nicht weniger und so weiter und so fort, dann begleite ihn. Mach weiter Da'wah. Rufe ihn auf zum Islam. Oder zur Rückkehr zum Islam. Al-Sheikh sagt, wenn jedoch kein Nutzen im Meiden liegt, ist es Haram. Allahu Akbar. Wenn jedoch kein Nutzen im Meiden ist, oder liegt, ist es Haram, ihn zu meiden. Denn der Sünder ist ein Muslim, wenn wir jetzt von einem Muslim reden. Selbst wenn er große Sünden begeht, außer natürlich, wenn er ungläubig wird, also rausfliegt aus dem Islam, dann ist er ja kein Muslim mehr. Der Prophet sagte, es ist einem Muslim nicht erlaubt, seinen Bruder länger als 3 Tage zu meiden. Sie begegnen sich, und dieser wendet sich ab und jener wendet sich ab. Und der bessere von ihnen ist derjenige, der mit dem Gruß beginnt. Also, sagt Sheikh, meide ihn nicht, denn manche Sünder werden in ihrer Sünde schlimmer, wenn man sie meidet. Und entwickeln Hass gegen dich und nehmen keinen Ratschlag mehr von dir an. Wenn aber das Meiden nützt, zum Beispiel, wenn es sich um einen Sohn oder Bruder, Verwandten handelt, der dich respektiert und durch das Meiden davon abgehalten wird, dann meide ihn, damit er sich bessert. Wenn sich jedoch zeigt, dass der Meidungseffekt nicht eintritt, also du hast ihn gemieden, aber er bessert sich nicht, dann kehre zurück. Grüße ihn mit dem Salam und vergiss den Ratschlag nicht. Seht ihr, was für eine Weisheit im Umgang mit Menschen. Du willst diese Menschen retten. Und selbst das Meiden ist nur befristet. Eine Therapie. Funktioniert die Therapie? Es wirkt? Okay, dann machen wir weiter. Ich merke, das wirkt nicht. Medikament ändern. Therapie ändern. Okay, jetzt komm wieder her. Jetzt muss ich doch nochmal mit dir mehr tun. Noch einmal, nachdem du dich natürlich beschützt hast. Also es hat keinen Einfluss auf deinen Iman, auf deine Ibadah, auf deine Beziehung zu Allah, tabaraka wa ta'ala. Dann Geduld. Das ist das Nächste, was wir benötigen. In der Da'wah, Aufklärung, im Gebieten von Gutem und Verbieten von Schlechtem. Allah sagt, Ya Bunayya, Also, dass Luqman gesagt hat, Ya Bunayya, aqimi s-salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dhalika min 'azmi al-umur. O mein lieber Sohn, verrichte das Gebet, gebiete das Rechte, verbiete das Verwerfliche und sei standhaft in dem, was dich trifft. Geduld. Gewiss, dies gehört zu den festen Entschlüssen der Dinge. Die Gelehrten sagten, wer zum Guten aufruft und das Schlechte verbietet, muss sich durch drei Eigenschaften auszeichnen. Wissen vor dem Handeln, Milde während des Handelns, Geduld nach dem Handeln. Du willst aufklären? Bevor du aufklärst, Wissen aneignen. Während du aufklärst, milde sein. Du bist fertig jetzt mit der Aufklärung, hab Geduld. Und der nächste Aspekt nach der Geduld, die Folgen berücksichtigen. Also ich kann nicht einfach drauf losreden, ohne dass ich die Auswirkungen berücksichtige. Und das ist der Unterschied zwischen einem emotionsgeladenen und einem weisen Menschen. Und sehr oft ist es ja mit der Zeit, je älter man wird, umso erfahrener wird man. Deswegen wird man weiser. Nicht, weil man körperlich schwächer ist. Nee, du hast so viele Fälle schon selbst erlebt oder mitbekommen, dass du merkst, okay, dieses Emotionsgeladene, das wirkt nicht. Die Jugend, die haben ja noch nicht diese Erfahrung, die sagen sich, pa, jetzt kommt dieses, ja, ihr habt sowieso nur Angst, und die wissen nicht, dass das Erfahrung ist. Der Scheich, der Gelehrte, der war auch mal 20. Der ist ja nicht mit 80 geboren worden. Der war auch mal 20, dann war er auch mal 25, dann war er auch mal 30. Und viele von denen haben auch diesen Antrieb wie der 20-Jährige jetzt oder der 15-Jährige jetzt. Aber der ist schon über dem Berg. Das heißt, der weiß jetzt, okay, alles klar, mit dem Kopf durch die Wand, so funktioniert das nicht. Und deswegen, welche Jugendliche sind diejenigen, die kein Schaden erleben, die von den Älteren sich belehren lassen. Aber das ist eine Gabe Allahs. Viele sagen sich, ach komm, der Alte, der hat nur Angst, der ist alt. Und dann geht er, Junge, das ist eine Sackgasse. Ach was, du bist nur zu faul zum Laufen. Es geht da nicht weit. Ach was, du bist schon aus der Post. Am Ende sag, Jungs, das ist eine Sackgasse, gell? Jetzt hast du dein Leben vergeudet, hast irgendwas gemacht und vielleicht sogar musst du bezahlen dafür, Allahu alam, was, ob's Gefängnis ist, ob's, was weiß ich, du hast Geld verloren, du hast deine Familie verloren, ist ja egal, vieles gibt's. Nur damit du am Ende erkannt hast, dass es eine Sackgasse ist. Der Schlaue, der intelligente Jugendliche, der fragt die Erfahrenen. Habt ihr sowas schon erlebt? Und deswegen ist es sehr, sehr, nur ein Ratschlag an alle. Rede mit älteren Leuten. Auch wenn es kein Gelehrter ist. Egal was. Du bist nach Deutschland gekommen, 60er Jahre, und was hast du? Oh, ich habe da gearbeitet und da habe ich das gemacht. Und dann lerne aus Erfahrung. Das bedeutet, als ob du frisch nach Deutschland gekommen bist, kennst keine Sprache und so weiter und so fort, lebst jetzt jeden Tag nach in einer Sitzung von einer halben Stunde mit einem Chai und der Onkel redet, hast du diese Jahre Erfahrung kostenlos bekommen. Aber leider, Allah musta'an. Warum lernen wir Biografien der Gelehrten? Damit wir die Erfahrung, die sie in 50 Jahren gemacht haben, frisch bekommen. Also die Weisheit, dass ich gucke, was passiert dann am Ende, ist eine wichtige Sache. Und dafür gibt es unzählige Belege. Einmal aus dem Koran, Allah Azza wa Jal sagt, und beleidigt nicht die Götzen, ihre Götzen, auf dass sie Allah beleidigen. Also beleidige nicht die Götze. Götze ist doch was Falsches, oder nicht? Beleidige sie nicht. Ja, aber warum? Dann haben die recht. Also sind die richtig? Junge, die sind nicht richtig. Aber wenn du sie beleidigst, was machen dann die anderen aus? Trotz, sie beleidigen Allah? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte auch, keiner soll seine Eltern beleidigen. Da haben die Sahaba gefragt, ja Rasulullah, wer beleidigt denn bitte schön seine Eltern? Da sagte er, ja, wenn euer einer die Eltern des anderen beleidigt, beleidigt der deine Eltern. Also die Auswirkungen berechnen, berücksichtigen. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte zu Aisha radiallahu anha, wenn dein Volk nicht neu im Islam wäre, würde ich die Kaaba so restaurieren, wie sie einst war. Die Kaaba war kein Würfel, also nicht würfelförmig. Dieser Hijr Ismail, dieser Halbkreis da, das war Teil des Gebäudes, das war geschlossen. Das heißt, eckig am Ende und ein Halbkreis vorne, aber eine ganze Mauer. Jetzt sagt der Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, der kann vor die Leute kommen und sagen, oh ihr Menschen, ich möchte das und das machen. Und die Leute sagen, wir hören und gehorchen. Aber der Nabi sallallahu alaihi wasallam ist vorausschauend, weil er weise ist. Er hat die Erfahrung und natürlich auch die Offenbarung plus die Erfahrung, dass Menschen, egal wie sie dich lieben, vielleicht irgendwann doch nicht eine Sache mitmachen. Also hat er gesagt, wenn dein Volk nicht neu im Islam wäre, hätte ich die Kaaba restauriert. Er hat es aber nicht restauriert. Warum? Weil die Leute, natürlich nicht Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali, die würden ja mit restaurieren, aber besonders gab ja diese Nomaden, ja, die jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Propheten waren. Sie haben an Allah geglaubt, aber das war ja, also Allah Azza wa Jal erwähnt ja, Al-A'rab, die Wüsten-Araber. Also die Nomaden, die haben nicht so viel mitbekommen. Die würden ja dann sagen, guck mal, der zerstört die Kaaba, der Junge, das ist der Prophet, ja, aber der zerstört die Kaaba. Und das hat er berücksichtigt, alayhi salatu wassalam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihm wurde gesagt, warum tötest du nicht jene, die Heuchler, die uns Schlechtes wollen? Da sagte er, ich möchte nicht, dass es heißt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tötet seine Anhänger. Nach außen hin sagen sie, sie sind Muslime. Er weiß, sie sind Heuchler. Er weiß, es sind, heutzutage würde man sagen, Geheimagenten. Ja? Aber er sagt, nee, ich bin kein Geheimagent, ich bin Muslim. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Der glaubt überhaupt nicht an den Nabi alayhi salatu wassalam. So, wie sieht's nach außen aus? Du wirst Muslim und dann bringt dich Muhammad um. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Also ein Image-Schaden. Deswegen sagt er, nee, mach ich nicht. Die haben viel, also es war jetzt nicht so, dass er ungerecht diese Strafmaße ausüben würde. Ja, die waren sehr oft Grund für Kriege und so weiter und so fort. Aber er hat gesagt, guck mal, da gibt's einen größeren Schaden, und zwar, dass die Leute dann gar nicht mehr Muslime werden. Die bringen uns ja um. Das heißt also, das sind alles Belege dafür, dass wir darauf achten, was ist die Folge dessen. Das heißt nicht, dass wir sündigen. Nochmal, nicht so, okay, dann sage ich meinen Arbeitskollegen, gib mir auch ein Glas Bier. Nein, das darum geht's nicht. Es geht nicht darum, Weisheit ist nicht in der Dauer, dass du sündigst mit ihnen, sondern wenn es Dinge gibt, die du hättest machen können, aber dass du sie dann nicht jetzt machst, wie zum Beispiel das Restaurieren der Kaaba, sondern Später, obwohl, oder auch nie, wurde sie restauriert. Wenn ihr jetzt nach Mekka geht, wie sieht die Kaaba aus? Immer noch würfelförmig, oder nicht? Imam Malik, rahimahullah, man sagte ihm, guck mal, Nabi sallallahu alaihi wasallam, der ist nicht mehr unter uns, oder? So, jetzt können wir das machen. Da sagt er, ich mache nicht etwas, was der Prophet nicht getan hat. Also wenn die Leute reden würden, in Gegenwart des Propheten sallallahu alaihi wasallam, was denkst du, was die Leute dann machen, wenn er nicht mehr da ist? Also da kommt man nicht und sagt, egal, die müssen damit leben. Junge, du kannst doch nicht eine Gesellschaft in Gefahr bringen für eine Sache, die jetzt nicht lebensnotwendig ist. Können wir immer noch die Kaaba umrunden? Geht das? Alhamdulillah, es geht. Können wir unsere Hajj vollziehen und Umrah? Es geht. Alhamdulillah. Wäre schön, wenn ein Nabi sallallahu alaihi wasallam das getan hätte. Aber er, so weise wie er ist, alaihi salatu wassalam, und er spricht nicht aus Neigung, sondern es ist eine Offenbarung. Er wusste ganz genau, besser ist es, dass wir diese Restaurierung nicht machen. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, das Verwerfen des Schlechten hat 4 Stufen. Der Missstand wird beseitigt und durch das Gute ersetzt. Das Schlechte geht und ich ersetze es mit Gut. Zweitens, der Missstand wird gemindert, auch wenn er nicht ganz verschwindet. Der Missstand wird beseitigt, doch ein ähnlicher Missstand folgt darauf. Viertens, der Missstand wird beseitigt, doch es folgt ein schlimmerer Missstand. Er sagte, die erste und zweite Stufe sind erlaubt. Die dritte ist ein Bereich des Ijtihad, also Abwägung, ja, gibt's für und dagegen. Und vierte Stufe ist verboten. Nochmal. Erstens, der Missstand wird beseitigt und durch etwas Gutes ersetzt. Allahumma barik. Das Beste, was es überhaupt gibt. Zweitens, der Missstand wird gemindert. Er ist nicht ganz weg. Und das ist natürlich eine wichtige Angelegenheit. Und das ist die Regel. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, sagt, Fiqh, Verständnis in der Religion, ist nicht zu wählen zwischen etwas Gut und einem Schlecht. Das kann ja jeder. Alkohol oder Wasser? Ja, jeder. Was ist das für eine Frage? Das kann jeder. Er sagt, Fiqh, Verständnis in der Religion, ist abzuwägen, wenn wir wählen müssen zwischen 2 guten Dingen. Was machen wir von diesen beiden? Fall A ist gut und Fall B ist gut. Jetzt wählen wir. Dass du das Richtige wählst, das ist Verständnis. Und abwägen zwischen 2 Schaden. Schaden A und Schaden B. Welchen Schaden nehme ich in Kauf, damit ich den anderen Schaden beseitige? Das ist Wissen. Wenn dann jemand kommt und sagt, wie konntest du nur diesen Schaden B in Kauf nehmen? Junge, aber Schaden A, der viel größer ist, ist weg. Ja, aber trotzdem Schaden B ist immer noch da. Der versteht nichts. Der versteht nichts. Wenn du in der Lage bist, also das ein Beispiel ist, dass wir sagen, zum Beispiel bei den Wahlen. Da gibt es jetzt jemand, der sagt, guck mal, wenn ich an der Macht bin, tschüss, Moscheen und Islam, ich mach euch fertig. Der andere, der sagt, guck mal, ich lasse jeden frei. Egal, willst du an Buddha glauben, willst du an Gott glauben, willst du Muslim sein, willst du Atheist sein? Ist das schön, was der Kandidat B sagt? Also ist das islamkonform? Natürlich nicht. Die Wahrheit ist der Islam. Aber Kandidat Nummer A, der sagt dir, guck mal, ich mache die Muslime fertig. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, guck mal, weil du Kandidat B gewählt hast, hast du also Buddhismus gewählt? Hey Junge, was soll das? Das ist ein Beispiel dafür, dass wir sagen, wir haben 2 schlechte Sachen. Nicht ein schlechtes und eine gute, 2 schlechte. Aber der eine ist schlimmer als der andere. Aber wie gesagt, einige wollen das nicht nachvollziehen. Gut, es gibt zwar einige, die sagen, nein, wir denken auch Kandidat B wird am Ende, das ist nur, entschuldigt den Ausdruck, nur Gelaber. Okay, das ist wieder, bitteschön, darüber kann man diskutieren. Aber es geht jetzt um den Grundsatz. Wenn wir zwei Schäden oder Schaden haben, soll ich den geringeren Schaden in Kauf nehmen, um den größeren Schaden abzuwenden? Die Religion sagt ja. Die Religion sagt, du sollst den geringeren Schaden in Kauf nehmen, um den größeren Schaden abwenden. 3 und 4 war was? Der Missstand wird beseitigt, doch ein ähnlicher Missstand folgt. Sehr schön. Nummer 3, was sagt Ibn al-Qayyim? Er sagte, Allah, da gibt's für und wieder, da kann man diskutieren. Das Schlechte ist weg, aber etwas anderes Schlechtes ist gekommen und die sind eigentlich gleich. Hier kann es sein, dass der eine sagt, nee, guck mal, das ist schon ein bisschen weniger. Der andere sagt, nee, das ist schlimmer. Da ist Diskussionsbedarf. Das Vierte ist, das Schlechte ist weg und noch Schlimmeres ist gekommen. Da ist klar, dass es nicht erlaubt ist. Zum Abschluss für heute, inshallah ta'ala, Ibn al-Qayyim berichtet ein Beispiel aus dem Leben von Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Er sagte, ich ging einst mit einigen Gefährten zur Zeit der Tataren, ja, als die in den islamischen Gebieten geherrscht haben, es waren ja Tyrannen damals. Ich ging einst mit einigen Gefährten zur Zeit der Tataren an einer Gruppe von ihnen vorbei, die Alkohol getrunken haben. Einer meiner Begleiter tadelte sie, aber ich tadelte ihn. Ich sagte zu ihm, Allah hat den Alkohol verboten, weil er vom Gedenken Allahs abhält. Aber diese Menschen, hier hält sie Alkohol vom Morden ab und vom Vergewaltigen und Plündern. Also lass sie trinken. Das erzählt wer? Ibn al-Qayyim. Kommt irgendjemand mit einem Nanogramm an Verstand und sagt, boah, guck mal, Ibn Taymiyyah, der erlaubt Alkohol. Was ist das für ein Gedächtnis? Was sagt er? Er sagt, guck mal, warum hat Allah Alkohol verboten? Einer der Weisheiten ist, dass du nicht mehr beten kannst, du bist ja dann benebelt. Aber hier in diesem Fall, das sind ja Leute, die beten gar nicht. Aber was führt Alkohol? Es führt sie dazu, dass sie so benebelt sind, dass ein Muslim überlebt. Danach, wenn er wieder bei Sinnen ist, dann geht's weiter mit dem Abschlacht. Das war die Zeit der Tatar, eine schlimme Zeit. Aber Alhamdulillah, in der Sekunde haben wir einen vielleicht das Leben gerettet. Also lass ihn trinken. A'udhu billahi, lass ihn trinken, Alkohol ist haram. Das sind Gelehrte. Nur weil er jetzt den einen nicht gehindert hat am Alkohol trinken, heißt es nicht, er befürwortet das. Sondern er hat gesehen, wir haben 2 Schaden. Einen Schaden, er bringt die Muslime um. Der andere Schaden, er trinkt Alkohol. Was ist hier der schwierigere Schaden? Dass er die Muslime umbringt. Also nehme ich den einen Schaden in Kauf, er trinkt Alkohol, damit ich den größeren Schaden abwende. Das ist die Argumentation der Gelehrten. Khair, inshallah, dann haben wir, vielleicht machen wir dann doch das nächste Mal noch ein bisschen weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor all jeglichem Unheil bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Verständnis über diese edle Religion bescheren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vereinen mit dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta.